15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Quirin ist heute bei mir. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und bist bereit für die heutige Folge. Wir haben viele Tore und spannende Spiele aus ganz Europa im Gepäck.
Ja, freue mich, dass wir beide mal wieder das Vergnügen haben. Übrigens, schon mal vormerken, Donnerstag bin ich wieder den ganzen Tag bei Sky beim Deadline Day. Ab 12 Uhr mittags, diesmal auch deutlich länger in die Nacht rein, auch dann mit viel internationalen Geschichten, also ja, wer Bock hat, gerne mal reinschalten.
La Liga.
Wir beginnen mit einem vogelwilden Spiel zwischen Barcelona und Villarreal. Nach zwei Abseitstreffern zählte der Treffer von Gerard Moreno zur Pausenführung der Gäste. Nach der Pause erhöhte Villarreal, ließ sich dann aber durch drei Tore binnen 11 Minuten die Butter vom Brot nehmen. Villarreal bäumte sich aber nochmal auf und kam durch Guedes in der 84. Minute wieder zum Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit drehte das gelbe U-Boot das Spiel dann wieder zurück und gewann nach zwei Treffern am Ende noch 3-5. Absoluter Wahnsinn.
Ja, und wahrscheinlich das Spiel, das eine Ära für Barcelona beendet, eben mit dem angekündigten Rücktritt von Xavi, der selbst bei einem Champions-League-Gewinn nicht bleiben will, weil er gesagt hat, er wurde jetzt oft genug von der Presse getötet. Also zeigt auch mal wieder so ein bisschen, ja, was auch diese Medienberichterstattung dann auch mit Trainern, mit Spielern etc. macht. Also ja, der wird Barcelona im Sommer verlassen, genauso eben wie Jürgen Klopp Liverpool. Also ja, könnte recht spannend werden, was den Trainermarkt im Sommer angeht. Ja, das Spiel hat auch so ein bisschen die Saison von Barcelona jetzt gekillt, wenn wir schon bei dem Thema sind. Sind jetzt 11 Punkte Rückstand schon auf Girona, zwar ein Spiel weniger, aber ja, dass man da noch in den Meisterschaftskampf eingreifen kann, eher unrealistisch. Villarreal auf der anderen Seite, dadurch jetzt 7 Punkte vom Abstiegsrängen weg, also auch so ein bisschen befreit. Ja, war ein bisschen komisches Spiel, muss man schon sagen. Barcelona eigentlich fast die ganze Zeit am Drücker gewesen, natürlich auch, weil man hinten lag, hatten fast 70% Ballbesitz, haben auch recht viele Dribblings gehabt, recht viele Flanken, recht viele Pässe in die Tiefe, aber immer dieser letzte Pass ist das Problem bei Barcelona aktuell. Da wird ja so ein bisschen auch auf Lewandowski rumgehackt, der sich wohl nicht richtig in Position bringt. Ja, kann man so und so sehen. Ja, auf der anderen Seite wie Real immer wieder mit Konterangriffen, waren auch 2 Kontertore am Ende des Tages von diesen 5. Also haben es immer wieder ausgenutzt, dass Barcelona einfach hoch stand, man selbst tief, hat es dann eben geschafft, den Ball tief zu erobern und dann einfach ganz mutig, risikoreich, auch oft ungenau, aber trotzdem dann am Ende erfolgreich vertikal gespielt.
Ligue 1.
Monaco hatte ein hartes Stück Arbeit vor sich. Gegen Marseille war es Ben Yedder, der das Team früh in Führung brachte, aber Innenverteidiger Maripan sah kurz darauf dann aufgrund eines Fouls die rote Karte. Vor der Pause nutzte Aubameyang dann die Überzahl und traf zum Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann Akliouche, der zur erneuten Führung für die in Unterzahl clever agierenden Monegassen traf. Nach der Pause stellte Balerdi auf 2-2, was auch der Endstand in dieser Partie sein sollte. Und das, obwohl Monaco in die Schlussphase sogar nur zu 9 bestritt, nachdem auch Zakaria des Feldes verwiesen worden war.
Ja, ziemlich glücklicher Punkt für Monaco, muss man sagen. Marseille hat es echt richtig gut gemacht, natürlich durch die rote Karte auch bedingt. Das deutlich dominantere Team gewesen, hatten am Ende fast 4 Expected Goals. Also haben da auch einiges ausgelassen vorne. Auf der anderen Seite Monaco aus nicht mal 0,5 Expected Goals 2 Tore gemacht. Also die wiederum sehr effizient gewesen. Du hast angesprochen, frühe rote Karte Maripan, späte Zakaria. Ja, und dazwischen war OM vor allem über die Flügel extrem gefährlich. Gerade die rechte Seite mit Luis Enrique hat mir da richtig, richtig gut gefallen. Da hast du mal wieder gesehen, dass Wanderson vor allem im Spiel nach hinten defensiv wirklich Probleme mit der Schienenspieler. Auch Thilo Kehrer hat nicht besonders gut ausgesehen in der Partie. Auch Aubameyang, der sich immer wieder auf die Flügel hat fallen lassen, war richtig aktiv und effektiv. Ja, also hat mir echt gut gefallen, was Marseille gemacht hat. Auf der anderen Seite Monaco, wie man es kennt, auch schnell vertikal, viele Konterangriffe. Ja, und hinten mit einem richtig guten Philipp Köhn, der 7-mal parieren konnte.
PSG und der Tabellendritte aus Brest trennen sich mit 2-2. Asensio und Kolo Muani besorgen da die 2-0-Pausenführung. Brest kam aber in der zweiten Halbzeit zurück und holte ein Unentschieden. Nach einem Foul in der Nachspielzeit sah Barcola auf Seiten von PSG dann noch die gelb-rote Karte, aber das tat zum Ergebnis dann nichts mehr zur Sache.
Ja, war ein gerechtes Unentschieden, muss man sagen. Also Brest, die haben sich wirklich mit einem der geringsten Budgets in der Liga zu einem der Kandidaten auf die internationalen Plätze gemausert. Spannend, PSG seit dem 15. September in der Liga nicht mehr verloren. Brest seit dem 5.11. in der Liga nicht mehr verloren. Also ja, eigentlich dann fast logisch, dass so ein Spiel unentschieden ausgeht. Natürlich PSG ein bisschen dominanter gewesen, haben natürlich auch den deutlich besseren Kader, ist ja gar keine Frage. Hatten auch ein bisschen bessere Schusspositionen, aber sonst war eigentlich das komplette Spiel sehr, sehr ausgeglichen. Also sämtliche Statistiken nahezu gleich. Was Brest gut gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit dann, dass man im Mittelfeldpressing wirklich sehr, sehr aggressiv und mit hoher Intensität gespielt hat. PSG dann nur noch selten wirklich tief in die eigene, ins eigene Drittel reingelassen. Ja, vorne hat Brest recht ineffizient agiert. Gerade die ganzen Flanken sind oft nicht angekommen. Also da wäre vielleicht sogar noch ein Ticken mehr drin gewesen. Ja, Barcola, bester Spieler bei Paris in dem Spiel gewesen, ganz oft per Dribbling die Box attackiert. Aber ja, am Ende siehst du, wenn du mit viel Füße spielst, wenn du den Gegner gar nicht in die Position reinlässt, aus denen er wirklich gefährlich werden kann, ja, dann schaffst du es auch in so einem Spiel einen Punkt mitzunehmen auswärts.
Und wo wir schon in Frankreich sind, ist ein Team anscheinend nicht mehr aus diesem Podcast wegzudenken. Lyon ist diesmal wieder aus sportlichen Gesichtspunkten am Start. Der Tabellen-16. verlor am Wochenende gegen Stade Rennes mit 2:3. Nachdem man zur Pause 0:3 hinten gelegen hatte, startete Lyon noch eine Aufholjagd. Am Ende wurde man dafür aber nicht belohnt.
Ja, Lyon ist wirklich, glaube ich, unser Lieblingsverein. Also wir beide sprechen ja jedes Mal drüber.
Ja, Mats hatte letzte Woche auch einen Transfer dabei. Also von daher, Lyon kommt nie
Lyon
raus.
kommt nie raus. Ja, jetzt habe ich auch einen kleinen Transfer dabei. Haben sich Nemanja Matic gesichert, eben von Stade Rennes. Die waren da gar nicht begeistert davon, dass ihnen ja der Mittelfeldanker da weggekauft wurde. Ja, für Lyon glaube ich ganz wichtig, da einen Stabilisator zu bekommen, weil man ja schon recht jung ist. Im Mittelfeld gerade neben so einem Kakré, neben einem Cherki, dann einen erfahrenen Matic zu haben, kann da definitiv helfen, damit man zumindest nicht absteigt. Ja, und noch eine spannende Geschichte: Mata Terré, der einen Doppelpack erzielt hat für Rennes, kommt ja von Lyon, wurde 2020 nach Rennes verkauft für 12 Millionen. Ja, also auch ein paar Nebenkriegsschauplätze, sage ich mal. Ansonsten hat es Lyon, besonders nachdem er dann hinten lag, gut gemacht. Ist ja häufig so bei den Lyonnais, dass man erstmal hinten liegen muss, bevor man dann anfängt, Fußball zu spielen. Haben es meistens dann auch ja echt gut gemacht, auch in der gegnerischen Hälfte bis zur Box. Und das ist ganz oft einfach in den letzten Wochen und Monaten das Problem von Lyon, dass man es nicht schafft, selbst wenn man mal dominant ist, dass man es dann auch zu Ende spielt. Waren jetzt wieder 66 Ballverluste im letzten Drittel. Ist einfach viel, viel zu ja, hoch. Die ganzen Dribblings flanken oft ins Leere. Viele Steilpässe, die nicht ankommen. Schlechtes Positionsspiel, auch ein Lacazette muss man damit reinnehmen. Ja, dementsprechend schafft es dann eben auch der Gegner, die Rennen dann immer wieder umzuschalten. Plus haben es eben vor allem über die Außenverteidiger Truffert und Guela Doué extrem gut gelöst, die beide sehr viele Balleroberungen aufweisen konnten. Also ja, Lyons flügellastige Spielweise da nicht so richtig zum Zug gekommen.
Serie A.
Durch ein hartes Foul von Milik, nachdem ihm der Ball bei der Annahme versprungen war, musste Juve ab der 18. Minute schon mit 10 Mann auskommen. Juve überließ daraufhin Empoli den Ball, die konnten sich aber kaum nennenswerte Chancen herausspielen. Vlahovic traf nach der Pause nach einer Ecke dann zur Führung für die alte Dame. Juve zog sich daraufhin wieder zurück und wurde per Fernschuss von Balzani mit dem Ausgleich bestraft. Juve musste noch zweimal in höchster Not retten, sicherte sich am Ende aber den wichtigen Punkt.
Ja, Juve und die Spielweise. Ich glaube auch jedes Mal, wenn wir über Juve sprechen, kritisiere ich es wieder. Natürlich jetzt mit einer roten Karte, mit einer frühen, kann man auch das Spiel nicht so dominant gestalten, aber man ist Tabellenzweiter, spielt zu Hause gegen Empoli und hat dann nach der Führung einen Ballbesitzanteil von 35%. Das kannst du wirklich keinem erzählen, wie sehr man sich da immer wieder hinten reinstellt. Einfach dieser Fußball von Allegri, der komplett auf Ergebnisse ausgerichtet ist. Und jetzt hat es eben mal nicht geklappt. Das war auch ja fast zu erwarten, dass es Juve in den Wochen aktuell einfach mal erwischen wird, dass man auch dann nicht die 3 Punkte mitnimmt. Ja, jetzt ist Inter wieder vorbeigezogen, die gegen Florenz gewinnen konnten. Nächsten Sonntag spielt man im direkten Duell gegen Inter. Und da blüht mir auch schon wieder Böses, wenn ich an die Juve-Ballbesitzanteile blicke. Die könnten da unter 10% fallen, so vom Gefühl her. Ja, aber du hast richtig angesprochen, Fernschusstor von Empoli, das einen Ausgleich gebracht hat. Man hat es nicht so richtig geschafft, diese Dominanz gerade in der zweiten Halbzeit dann auch in Torchancen umzuwandeln. Ja, man hat insgesamt über das gesamte Spiel trotzdem fast 300 Pässe mehr gespielt als Juventus. Wurde da kaum gestört im Aufbau, aber hat es dann einfach nicht geschafft, den Ball auch mal in die Box reinzubringen. Auch die ganzen Flanken, die hat Juve echt sehr, sehr gut weggeklärt. Ja, aber dann ist am Ende ein Fernschuss und für Juve nur ein Punkt zu Hause. Und der ist eigentlich zu wenig im Meisterschaftskampf.
Definitiv. Viel los war am Wochenende auch im San Siro zwischen Milan und Bologna. Zirkzee trifft nach 29 Minuten zur Führung für die Gäste. Kurz vor der Pause wird es dann ziemlich wild, denn es gibt einen Elfmeterpfiff, nachdem Ferguson Kjaer am Kopf getroffen hatte. Der hatte den Kopf aber auch sehr tief unten. Es gab dann massive Proteste von der Bank von Bologna und die rote Karte für den Gästetrainer Thiago Motta. Giroud schießt aber unplatziert und so hält Skorupski den Elfmeter. Wenig später ist es dann aber trotzdem Loftus-Cheek, der zum Ausgleich trifft. Milan vergibt in der 74. Minute dann einen weiteren Elfmeter, aber wieder macht Loftus-Cheek den Treffer, diesmal dann zur Führung. Bologna bekommt dann auch einen Elfmeter noch in der Nachspielzeit und den nutzen sie zum Ausgleich, sodass Milan den beiden vergebenen Elfmetern am Ende doch hinterher trauern muss.
Ja, schon ein bisschen Karma. Da triffst du deine zwei Elfmeter nicht und bekommst dann in der Nachspielzeit per Elfmeter noch den Ausgleich. Auch für Milan recht bitter, dieses, ja, ich nenne es einfach mal Spitzenspiel, da nicht gewonnen zu haben, weil man sich auch noch zumindest Außenseiterchancen im Kampf um den Titel ausrechnet, beziehungsweise ausgerechnet hat. Bologna, ja, die bestätigen ihre richtig gute Saison, halten sich weiterhin oben in der Spitzengruppe. Und war noch aus dem Spiel das bessere Team. Also grundsätzlich schon eine sehr, sehr ausgeglichene Partie mit sehr, sehr gleichen Spielanteilen auch. Wenn man mal von den Expected Goals aber die zwei Elfmeter abzieht, ja, die Milan hatte, gibt da jeweils pro Elfmeter 0,75 Expected Goals. Dann ist man da nur noch bei knapp über einem Tor zu erwarten oder erwartendes Tor aus dem Spiel heraus, was schon echt recht wenig ist. Beide Teams eher tief gestanden, so ein bisschen abgewartet, was so passiert. Milan ganz gerne nochmal gerade über Leao und auch über Pulisic schon auch schnell in die Tiefe gespielt, aber da auch nicht so richtig effizient gewesen. War ganz oft am Ende einfach eine Flanke auf Giroud, mit der man versucht hat, dann das Zentrum so ein bisschen aufzubrechen. Ja, zu wenig offensiv von Milan und Bologna, die haben das für ein Auswärtsspiel ganz gut gemacht. Ja, und haben es einfach geschafft, über ihre kompakte Defensive dann am Ende einen Punkt zu klauen.
Rest der Welt.
Einen wichtigen Sieg gibt es für den FC Basel. Durch ein frühes Tor gewinnt man gegen den Tabellenführer aus Bern mit 1:0. Damit verlässt das Team aus Basel die Abstiegsränge erst einmal, während die Young Boys auf der anderen Seite mit einem Polster von 5 Punkten den ersten Platz belegen können.
Ja, muss ich dich ein bisschen korrigieren. In der Schweiz gibt es jetzt ja seit der neuen Saison ein neues Ligasystem. Das heißt, es gibt eine Abstiegs- und eine Meisterschaftsgruppe, wo dann geteilt wird. Die ersten sechs in die Meisterschaftsgruppe, die unteren sechs in die Abstiegsgruppe. Also da ist Basel trotzdem noch mittendrin als Zehnter von 12. Ja, haben jetzt 8 Punkte Rückstand auf die Meisterschaftsrunde, was schon schwer wird zu erreichen. Auf der anderen Seite Basel, ja, 5 Punkte vorne ist immer noch in Ordnung. Auf der anderen Seite Bern, 5 Punkte vorne ist immer noch absolut in Ordnung, waren auch deutlich besser, über 60% Ballbesitz. Ja, wurden aber ein ums andere Mal richtig gut ausgekontert von den Baslern. Die haben sich einfach nach dem frühen 1-0 durch Kolodi, ja, stark zurückgezogen und dann eben über Kolodi die ganze Zeit wieder umgeschaltet über die rechte Seite. Haben die echt, ja, ordentlich gemacht, aber gab auf beiden Seiten kaum nennenswerte Torraumszenen. Also wirklich offensiv von beiden schon ein recht schwaches Spiel. Ja, die Young Boys vor allem mit vielen Ballverlusten, auch wenig Durchsetzungsstärke dann noch im 1 gegen 1. Habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet, von so einem, ja, zumindest von den Namen her, Topspiel in der Schweiz.
Team der Woche.
Ein 1:2-Erfolg konnte unser Team der Woche über Hajduk Split verbuchen. Das ist der zweite Sieg im dritten Spiel in dieser Saison gegen den amtierenden Pokalsieger. Wir sprechen über HNK Rijeka. Die konnten damit die Tabellenführung in Kroatien übernehmen. Insgesamt geht es an der Spitze aber sehr eng zu. Rijeka und Hajduk sind punktgleich, Dinamo Zagreb 4 Punkte dahinter, aber hat noch ein Spiel Rückstand.
Ja, ich glaube, der Meisterschaftskampf in Kroatien ist so offen wie seit Jahren nicht. Aber ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen eine ziemliche Dominanz von Dynamo Zagreb in den letzten Saisons, dazwischen Osijek und Rijeka, die sich mal eine Meisterschaft stibitzen konnten. Ja, aber dass man wirklich drei Teams so vorne wegmarschieren, gab es selten. Ja, vielleicht zur Ausgangslage. Rijeka 2017 einmal Meister gewesen, sonst noch nie in der kompletten Vereinsgeschichte. Hajduk 2005 das letzte Mal Meister gewesen, na, der letzte von 9 Meistertiteln. Also auch schon ja, fast 20 Jahre her. Haben sie jetzt ja auch mit Perisic, mit Kalinic und auch mit Brekalo jetzt spontan noch verstärkt, weil sie unbedingt diesen Titel ziehen wollen. Also auch in jeder Mediengeschichte wird wieder ja, klar gemacht, man holt sich jetzt wirklich gute Jungs ran, weil man den Titel unbedingt zurück nach Split holen möchte. Ja, im Spiel war Hajduk ein bisschen dominanter, angetrieben wieder von einer brutalen Ultrashow. Ist immer cool zu sehen bei diesen Topspielen in Kroatien, was da auch auf den Tribünen abgeht. Ja, aber haben es einfach nicht richtig geschafft, ihre Chancen auch vorne drinnen zu verwerten. Bin ich mal gespannt, ob das mit einem Kalinic in den nächsten Wochen besser wird, auch über Perisic, Brekalo. Da ist offensiv natürlich schon wirklich viel Qualität auch auf dem Platz. Ja, vielleicht, wenn man einen Spieler rausheben muss auf Seiten von Rijeka, Linen Selahi auf der 6. Richtig spannender Junge, auch ist 24 Jahre alt, albanischer Nationalspieler, Tor gemacht, fast 70% seiner Zweikämpfe gewonnen, also der ja wirklich Antreiber mit und gegen den Ball. Ja, bin ich mal gespannt, werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder drauf blicken, was in Kroatien so passiert.
Spieler der Woche.
Unfassbare 17 Tore seit Ende November hat der für Club Brügge erzielen können. Zwei davon am Wochenende beim 1:4 Erfolg gegen Charleroi. Igor Thiago kam im vergangenen Sommer von Ludogorets Razgrad nach Brügge und schlägt nun so richtig ein.
Genau, wenn man mal so 3, 4, 5 Elfmeter abzieht, die er in der Zeit auch gemacht hat. Gut, waren auch Tore, aber natürlich vom Punkt ein bisschen leichter. Ja, war gerade zu Saisonbeginn so ein bisschen enttäuscht von ihm. Da hat er noch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Hat sich jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten richtig, richtig gut eingefunden. Du hast gesagt, 17 Tore seit Ende November, nur gegen Mechelen in einem Spiel mal kein Tor erzielt. Sonst immer am Start gewesen, viele Doppelpacks auch dabei. Ja, wirklich sehr, sehr kompletter Angreifer, sehr wuchtig, sehr schnell, brutal guter Abschluss. Und auch erst 22 Jahre alt, also da ja, kann man auch von ausgehen, dass da demnächst auch mal der nächste Karriereschritt wieder folgen wird. Ja, auch wenn er jetzt ja erst seit einem halben Jahr in Brügge spielt.
Unter der Woche laufen noch die Achtelfinals vom Afrika Cup, unter anderem heute Abend mit Senegal gegen die Elfenbeinküste oder Marokko gegen Südafrika. Hört gern da auch nochmal in unsere große Episode zum Turnier rein und damit wünsche ich euch eine gute Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.